La bête afghane. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Weltaufgangs, unserer Serie an Unterhaltungen mit Menschen, die uns allen zusammen dabei helfen, in den Weltaufgang zu gehen. Und damit meinen wir eine wirklich lebenswerte, gute Welt, die wir sehen und die möglich ist. Und deshalb laden wir ganz besondere Menschen ein. Und heute haben wir André hier. Und wie immer starte ich mit der schwierigsten Frage aller Fragen. André, wer bist du?
Ja, Thomas, ich bin sehr dankbar, hier bei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und für die größte aller, der allergrößten Fragen. Ja, ich habe in der Arbeit, die wir machen, und da werden wir uns nachher ein bisschen vertiefen, reden wir oft über Essenz. Was ist die Essenz einer Person oder jedes lebendigen Systems? Und ich habe schon irgendwie sehr früh in meinen Jahren mitgekriegt, dass ich jemand bin, der gerne andere antreibt und vor allem antreibt auch, wie wir wachsen können. Ja, und das bezieht sich sowohl auf mich selbst, aber auch auf die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder in der Schule sogar schon. Ich war irgendwie Klassensprecher, obwohl ich da eigentlich nie groß Interesse für hatte oder bekundet habe, dann auch später in Jahren. Und immer habe ich versucht, Leuten ein bisschen zu helfen, sich selber zu entwickeln und sich selber zu finden. Und das ist weiterhin ein wichtiger Teil meiner Essenz. Ich bin da, manchmal gehe ich da etwas, ich komme etwas seriös rüber manchmal, weil ich das wahrscheinlich für ein sehr wichtiges Thema halte, ja, für jeden Menschen. Und bin dann auch manchmal ein bisschen disruptiv, also dann manchmal auch so ein kleines bisschen, dass ich Leute so ein bisschen anrege, zerstörerische Gedanken zu machen, über was hält sie zurück, was hält sie fest, wo stecken sie fest und wie können sie sich eventuell da befreien, ja, und ihren eigenen Pfad gehen. Und da rede ich auch sehr viel über Freiheit. Freiheit ist ein Gedankengut, das mir sehr früh in die Woge gelegt wurde durch meinen Vater. Der war aus Deutschland ausgewandert vor 55 Jahren. Er ist aus der ehemaligen DDR geflüchtet und wollte nicht sich irgendwie sagen lassen, wie und wo er zu leben hat. Und das glaube ich, das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass, da kommen wir bestimmt später mal drauf zu sprechen, dass in dem System, in dem wir heute leben oder das uns heute prägt, das aggressiv finanziell kapitalistische System, das nimmt uns viel Freiheit. Und wir haben uns auch die Freiheit nehmen lassen. Ja, wir haben einen Trade-off gemacht. Wir sagen, ja, es gibt Sachen, die finden wir ganz toll und die brauchen wir. Und wir müssen konsumieren und wir müssen das Neueste haben und dies und jenes. Und fühlen uns manchmal dabei frei, aber eigentlich sind wir es tatsächlich nicht. Also das spielt so alles so ein bisschen da rein. Ich weiß nicht, ich lasse es mal dabei und du kannst mich gerne leiten, wo ich vielleicht
tiefer. Du hast gesagt, du hilfst Leuten gerne dabei, Situationen zu durchbrechen, an denen sie irgendwie feststecken. Und dass du auch sehr früh angefangen hast, so in den Lead zu gehen und dabei zu helfen, Dinge zu strukturieren und zu organisieren. Was sind so ein paar früheste Durchbrüche aus deinem eigenen Leben? Also wo du so Erkenntnisschübe hattest durch einen vielleicht Schmerz oder irgendwas anderes, wo du durchbrechen konntest in was Neues, das dich tief geprägt hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was mir sofort in den Kopf kommt, interessanterweise, ist, ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen, war in der deutschen Schule. Meine Eltern waren beide deutsch und bin dann nach dem Abitur hier in Kapstadt, ich bin jetzt in Johannesburg, damals in Kapstadt, bin ich nach Bayreuth gezogen in Deutschland. Und das war ein ziemlich harter Wechsel. Ja, Kapstadt, Großstadt, dann nach Bayreuth, zwar eine super Uni, aber relativ nicht sehr breit oder groß gedacht dort generell, was ich erlebt habe. Und irgendwie habe ich gespürt, ich hatte meinen Spaß da. Ich war nicht unglücklich, ich habe aber so schon ein bisschen rebelliert. Ja, ich habe mir manchmal selber die Haare geschnitten, da sah ich sehr zerzaust aus. Das fanden meine Professoren nicht so lustig. Aber ich habe dann mitgekriegt, dass ich eigentlich mich woanders wahrscheinlich wohler fühlen würde und habe dann gesagt, ich wechsle nach Freiburg zum Studierweiter, also zum Hauptstudiengang. Habe mit meinen Eltern gesprochen, meinte, nein, musst du denn schon wieder jetzt wechseln? Ist doch alles gut, wo du bist und ist doch alles viel zu früh. Aber ich habe es gemacht, ich wollte es machen. Das war jetzt keine große Revolution oder so, ne? Aber es war mir wichtig, dass ich mich entwickeln konnte, so wie ich es gespürt habe. Und ich habe meiner Intuition gefolgt. Und da habe ich wahrscheinlich in dem Moment gar nicht groß dran drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein habe ich schon gesehen, dass ich bereit war, Schritte zu machen, die vielleicht auf jeden Fall ins Unsichere gegangen sind, ja, und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft waren, beziehungsweise ich habe das Wort disruptiv vorhin genannt. Die habe ich genommen, diese Schritte, und habe es auch nie bereut. Ja.
Was würdest du sagen, an welchem Widerstand in dir bist du jetzt gerade? Also was ist etwas, woran du jetzt gerade arbeitest, um die nächste Version von André entfalten zu lassen?
Ja, das Interessante ist ja, dass man das oft selber nicht weiß, ja, dass man sich dessen nicht bewusst ist. Das macht es natürlich dann auch mal ein bisschen ungewisser und schwieriger. Ich kann aber eine etwas aktuelle, sehr aktuelles beschreiben. Und zwar, ich habe einen leicht komplizierten Lebensstruktur. Meine Frau lebt in Barcelona. Wir haben hier in Johannesburg zusammengelebt mit unseren 3 Kindern, 2 Jungs aus meiner ersten Ehe und eine Tochter aus der ersten Ehe meiner Frau. Und die sind vor 3 Jahren nach Barcelona gezogen. Also meine Frau und ihre Tochter, aus Gründen, die wir nachher auch erklären können, auch nicht unwichtig in unserer Reise. Aber ich habe in den letzten 1-2 Jahren sehr damit gehadert, darüber nachzudenken, dass ich wahrscheinlich in Barcelona oder in Europa besser aufgehoben bin. Also dass es für mich der Platz ist, wo meine Essenz mehr ins Spiel kommt. Ja, und wo ich mehr Balance habe zwischen meiner eigenen Essenz und der Essenz des Umfeldes, in dem ich mich bewegen möchte. Das habe ich hier in Johannesburg nicht. In Johannesburg gibt es sehr wenig gleichdenkende Menschen. Hier befassen sich Menschen mit noch wahrscheinlich etwas rudimentäreren Problemen, eher den Tag zu Tag und bla bla bla. Und ich habe mich deshalb schwer getan, darüber nachzudenken, dass ich mich doch mehr nach Europa ansiedeln sollte, wegen meinen Kindern. Ich habe 2 Jungs, ich bin ein sehr stolzer Vater, ich bin ein sehr engagierter Vater. Ich habe meine Jungs sehr, sehr lieb, wie die meisten Väter. Habe vielleicht auch durch meine Trennung, die jetzt schon 8 Jahre her ist, auch so einen gewissen, Guilt Komplex, an dem ich wahrscheinlich schon seit 8 Jahren arbeite, aber der irgendwie immer noch irgendwo mit existiert. Und habe immer gedacht, nee, ich kann nicht wegziehen. Aber ich habe jetzt den Mut mir gefasst und mich vor ein paar Wochen meinen Jungs hingesetzt und gesagt, hör mal zu, Jungs, ihr seid jetzt 11, ihr werdet nächstes Jahr 12. In einem Jahr ziehe ich nach Barcelona und ich komme euch besuchen. Sehr viel. Ja. Ihr werdet mich nicht unbedingt weniger sehen, aber ich werde nicht mehr ständig hier sein. Und wenn ihr mitkommen wollt, ist super, aber wird sich vielleicht nicht einfach so ergeben. Und das war ziemlich schwierig für mich. Das war sehr schwer, aber dieser Drang ist sehr stark gewesen. Und ich halte das nicht nur richtig für mich, sondern ich halte das richtig auch für meine Kinder, weil ich möchte, dass sie anderen Gedanken ausgesetzt werden, im Vergleich zu denen, die sie hier in relativ traditionellen Umfeld und vor allem sehr traditionellen Schulen. Leider gibt es in Johannesburg kaum progressive Schulen. Unsere Tochter in Barcelona ist an einer sehr progressiven Schule, die wir ganz super finden. Wir wollen halt den Kindern diese gleichen Möglichkeiten ermöglichen, aber auch das Gedankengut, dass man in Europa halt, mit dem man sich befasst, auch damit befassen können. Also es war ein sehr großer Schritt für mich, aber es ist auch eine Erneuerung für mich, aber auch für mein unmittelbares Umfeld.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Komplexität von internationalen Familienstrukturen und der Frage, wie die Kinder, die dann nicht immer mitreisen können, damit umgehen und so. Das kann ich aus persönlicher Perspektive sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig und wird dich garantiert verändern. Ja, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel für die kontinuierliche Veränderung des André in den André. Jetzt hast du ja ganz viele Perspektiven in dir, ne? Du hast deine Eltern, die Deutsche waren, hast du gesagt, und zumindest dein Vater aus der DDR. Du bist in Südafrika aufgewachsen, man nannte sich auch sehr Liebe. Und deine Frau kommt aus der Türkei ursprünglich.
Das ist richtig, ja.
Ja. Und ihr lebt jetzt zwischen Südafrika und Barcelona. Also das ist eine breite Spanne. Viele, viele unterschiedliche Kulturen, viele unterschiedliche Perspektiven. Und du hast auch gesagt, die Dinge, mit denen man sich in Südafrika beschäftigt, sind wahrscheinlich andere als die Dinge, mit denen man sich in Europa beschäftigt. Aber wenn du das jetzt alles mal versuchst zusammenzunehmen in ein Bild und sagst, was wäre denn ein Bild, das alle so gemeinsam mitnehmen könnten? So eine Art bestmögliche Welt, so ein Traum. Also ohne in megalomanische Ideen darüber, wie André die Welt haben will, zu fallen, sondern es ist eher so eine Frage nach, wie ist der Traum einer guten Welt in ihrer Gesamtheit, die ganzen Perspektiven mit einbeziehend, die du so kennst? Was kommt da hoch?
Ja, noch eine sehr große Frage. Was ich bei mir gelernt habe in meinem Leben, sagen wir mal, in meinem komplexen Leben, das du gerade ein bisschen geschildert hast, ist, dass man sich am verrücktesten macht, wenn man sich davon überwältigen lässt. Ja? Und wenn man zu viel drüber nachdenkt, ja, Overthinking, das Thema, das mache ich sehr gerne und saugt viel Energie. Und ich arbeite daran, weniger zu machen. Also, ich habe gelernt, indem man simpler über Sachen nachdenkt. Ja, wenn man die Sachen wirklich reduzieren kann auf ihre Essenz, ja, komme ich wieder zu, dann vereinfacht das oft die Frage beziehungsweise dann auch die Antworten. Und da sehe ich dann eigentlich viele Parallelen zu der großen übergeordneten Frage, wie können wir uns eine Welt vorstellen, wo die Menschheit besser mit sich selber und miteinander klarkommt? Ja, und mit dem Planeten klarkommt. Da sehe ich viele Parallelen. Und zwar, ich bin sehr fest der Meinung, dass wir als Menschheit und dass die Menschen und der Mensch ein simpleres Leben leben muss, als was wir es heutzutage tun. Wir haben Technologien entwickelt, die uns sehr helfen können, selbst bei der Simplifizierung. Allerdings haben diese Technologien eine gewisse Macht angenommen und eine Kraft angenommen und eine Position in unserer Gesellschaft, die Komplexität geschaffen haben, die wir irgendwie gar nicht richtig einordnen können, ja, und verstehen können. Und Menschen folgen oft diesen Technologien. Das hat man gesehen, als ChatGPT anfing, wie schnell Leute das adoptiert haben und angenommen, überhaupt gar nicht drüber nachzudenken, was wird denn da reingefüttert, ja, wer kontrolliert denn das Zeug überhaupt, und wem dient denn das? Dass ich jetzt versuche, mein Leben zu gestalten mit ChatGPT als Input. Ja, ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen, aber wir leben die Lieferstrukturen, die wir haben, oder Lieferketten, die wir, globale Lieferketten, die wir haben in der Welt. Das ist meines Erachtens zu komplex. Und das ist zu komplex für den Planeten. Ja, das saugt den Planeten zu viel. Es verlangt den Planeten zu viel ab. Es verlangt unseren Gemeinden zu viel ab und es verlangt uns als Individuellen zu viel ab. Ja, wir sind men die mentale oder der Stand der mentalen Krankheit, emotionalen Krankheiten dieser Welt ist enorm gewachsen in den letzten 15, 20 Jahren und wächst weiterhin. Also wir sind als der Mensch ist generell nicht, es ist schwieriger, gesund zu bleiben als Menschheit, der Planet. Ja, wir können nicht mehr davon sprechen, dass wir irgendeinen gesunden Planeten haben. Und da müssen wir drauf reagieren, indem wir, und wir werden entweder meines Erachtens dazu forciert, ja, indem es mehr Kriege gibt, indem es mehr Naturkatastrophen gibt, indem es mehr Immigration gibt. Oder es fangen mehr Menschen an zu verstehen, dass es dem, was wir heute haben, nicht tauglich ist, dass wir mehr Menschen haben, die den Mut haben, sich von dem Weg abzutreten. Und du bist da jemand, der da wirklich sehr stark vorangeht, ja, und auch ein super so ein Leuchtturm dafür ist, ja. Und wir versuchen das ähnlich mit unserer Arbeit zu machen, dass wir sagen, wir müssen viel mehr uns drauf verlassen, wieder als Menschheit, dass wir Community bauen. Ja, ich weiß jetzt, ich bin sicher, dass deine Audienz das Wort versteht, Gemeinde, gemeinschaftliches Leben zu schaffen und ein Zusammensein zu schaffen. Was die Technologie oder andere Fortschritte der letzten 100, 200 Jahre geschafft haben, ist, dass wir uns alle sehr separat sehen voneinander, von unseren Gemeinden, von Planeten. Wir behandeln den Planeten, wir behandeln die Natur nicht, als ob wir selber Teil der Natur sind. In vielen indigenen Stämmen oder Gesellschaften gibt es gar kein Wort für Natur. Das weißt du bestimmt, hast du bestimmt schon oft gehört und weißt du bestimmt viel mehr darüber als ich, auch durch deine Aktivitäten. Aber es gibt das Wort Natur sehr oft in diesen Gemeinden gar nicht, ja, weil die Frage ist dann, was sind wir denn, wenn wir nicht Natur sind? Und diese Separation, die wir geschaffen haben zwischen uns und dem Planeten und uns und unseren Nachbarn, ja, und Johannesburg ist ein krasses Beispiel. Meine Nachbarn, ich kann dir zeigen, ich habe einen wunderschönen Garten, daneben ist ein riesen Zaun mit einem elektrischen Zaun dran. Ja, das heißt, und das ist, warum mir Europa zum Beispiel mehr liegt, das haben wir dort zwar nicht, aber generell, es gibt viel Entfremdung, viele alte Menschen haben, das größte Problem für alte Menschen ist, alleine zu sein. Ja, und das sind Themen, die wir gerne also ich beschreibe jetzt eher die Probleme, aber wenn man die Probleme beschreibt, dann würde ich die gerne beseitigen. Ich würde gerne ein Leben für die Menschheit sehen, wo wir ein größeres Gefühl der Gemeinsamkeit haben, wo wir mehr uns umeinander kümmern, ja, und wo wir auch großzügiger sind mit unseren eigenen, ich will sie mal nennen, Leistungen. Ja, das sind Leistungen, die brauchen gar nicht irgendwie entgeltet zu werden. Und wir haben das, Thomas, bei uns in unseren Aktivitäten mit Atreo und Ria, kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen, zu
Auf jeden
gesehen,
Fall.
dass wir haben so stark davon Energie genommen und auch haben Vorteile uns geschaffen durch sehr generöse Leistungen anderer uns gegenüber. Ja, wir haben vor 1,5 Jahren unseren ersten Event gehabt in Barcelona. Da sind Leute reingeflogen aus Amerika, aus Mexiko, aus Kanada, die sich ein bisschen mit diesem Thema schon befasst hatten, die uns helfen wollten. Die fanden das super, was wir gemacht haben. Und die sind gekommen. Die haben nicht gefragt, dass wir zahlen. Die haben nicht gefragt, dass wir ihre Flüge zahlen, sondern die wollten dabei sein. Warum auch? Natürlich haben sie auch was davon gehabt, weil sie dieses Feld aufbauen wollen. Wir wollen ein Feld aufbauen, das uns als Menschheit eine Alternative bietet zu dem System, das wir heute haben. Und ich wiederhole mich ganz schnell nur, um das nochmal jetzt endlich zum Abschluss zu bringen, wo wir mehr Gemeinsamkeit schaffen. Ja, mehr, dass unser Leben mehr durch Liebe und durch Care, also vielleicht hilfst du mit dem Wort, dass unsere Aktivitäten mehr davon geprägt sind.
Ja, ich versuche noch ein bisschen zu wiederholen und dann in eine vielleicht vertiefende Frage zu kommen. Und zwar, du hast gestartet mit der Essenz, ne? Und hast das so ein bisschen kontrastiert mit Simplifizieren. Weil, was ich da so rausgehört habe, und das wird auch meine Frage sein, es gibt einen Unterschied, ne? Also Simplifizieren kann uns Angst machen, weil es sich anfühlt wie ein Schritt zurück, weil es sich anfühlt wie Verzicht, weil es sich
Ja.
dem ja, nicht gut anfühlt. Und aber der Fokus auf die Essenz, da schwingt für mich was anderes mit. Da schwingt für mich das mit, worauf du gelandet bist. Ein größerer Reichtum, aber in anderer Form als der Reichtum, den wir jetzt haben. Und einer, der mehr mit Beziehung zu tun hat, mehr mit eingebunden sein in Community, also in das Dorf, in die Gemeinschaft, in Natur, ins Leben. Und das entspricht eher der Essenz. Habe ich das richtig verstanden?
100% super auf den Punkt gebracht. Danke.
Und wenn wir jetzt daran anknüpfen, ich würde gerne noch mal tiefer reingehen in die Frage, wie fühlt sich denn diese Welt an, in der wir wirklich in die Essenz kommen? Ja, also du hast so gerade so ein paar Punkte genannt, Liebe und so weiter. Aber was ist so ein Erleben dieser Welt? Weil ich glaube, darin besteht die Schwierigkeit. Ne? Wir können uns sehr gut vorstellen, was alles kaputt geht. Aber es ist sehr schwer, sich vorzustellen und auch dann zu fühlen, vor allem. Wie wäre es denn, wenn es eben nicht kaputt geht, wenn es schön wird, wenn wir den Weltaufgang zusammen erleben? Und ich weiß, dass es ganz schwierig ist und dass es viel Mut erfordert, aber du bist hier, weil du einer derer bist, die da an der Spitze stehen. Also erwarte ich den Mut. Genau, also wie fühlt sich die Welt an, wenn sie gut ist?
Ja, das ist auch eine super Frage. Und danke, dass du es so destilliert hast. Also die einfache Antwort ist, es fühlt sich besser an, es fühlt sich harmonisch an. Es gibt weniger Widerstand. Das Problem ist, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist, dass oft dieser Widerstand, wir merken den oft gar nicht. Ja, weil das System, in dem wir leben, schon so stabil ist und so stark ausgebaut ist und so übergreifend ist über alle Sphären unseres Lebens, dass wir diesen Widerstand, den wir in uns spüren, oder der in uns steckt und den gar nicht spüren. Und warum nicht? Zum Teil auch, weil wir Medikamente nehmen oder weil uns Leute sagen, naja, das ist nun halt mal so. Unsere Eltern haben gelernt in sehr harten Umständen, ich rede jetzt über unsere Eltern auch im europäischen und deutschen Kontext, haben sehr viel härtere Leben durchgemacht als wir, ja, mit sehr viel weniger und mit Not ausgekommen als wir. Und da haben wir auch von denen gelernt, dass man einfach mal nun Augen zu und durch muss, ja, was nicht immer das Richtige ist, der richtige Vorgehensweise ist, weil wir inzwischen auch viel mehr Auswahl haben und mehr Agency haben. Und also darum ist, wir leben mit sehr viel Widerstand heutzutage. Und in einer Welt, die ich beschreibe und auf die du auch hinzuspielst, gibt es davon weniger. Ja? Es gibt mehr Harmonie. Es fühlt sich besser an. Wir haben eine Akademie, da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Da machen wir zum Teil auch Aufgaben und sagen, okay, ich habe jetzt zwei Szenarien des Investierens. Eins ist das Traditionelle, wo ich wirklich mich darauf konzentriere, Profite zu schaffen. Ja? Und alles andere ist sekundär. Und ich habe eins, wo ich sage, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde und der Planet, in dem die Firma drin ist, dass die wächst und gedeiht. Sehr wichtig, das Wort gedeihen und gesund gedeiht und gesund wächst. Und das fühlt sich schon besser an, wenn Leute sagen, wow, okay, ich mache etwas, was gut für mich ist, gut für die Firma ist, aber auch gut für alle anderen. Und da fühlt man sich weniger gestresst, man fühlt eine Last von sich genommen. Weil instinktiv als Mensch und soziales Lebewesen wollen wir das eigentlich alle. Wir wollen alle Liebe erfahren und wir wollen alle lieben. Das habe ich schon oft auch von Leuten gehört, also mit Mönchen, die mit in Sterbehilfe arbeiten, nicht Sterbehilfe, sorry, mit Sterbenden und Ablebenden helfen, Palliative, die sagen am Ende, waren zwei Fragen gestellt. Habe ich geliebt? Wurde ich geliebt. Ja, und das ist wirklich, das wollen wir eigentlich in allen Momenten unseres Lebens. Wir wollen lieben, ja, und wir wollen Fürsorge zeigen für andere und für Tiere. Aber das ist in dem System, in dem wir heute sind, wird nicht viel Wert darauf gelegt. Und das heißt, die Incentivierung, die wir in unserem Leben haben, vor allem in unseren Jobs, geht alles andere als dahin. Da gibt es 100.000 Beispiele, auch jetzt wieder in der Presse, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Und in einer Welt, in der wir uns mehr aufeinander wieder verlassen, auf uns selber und unsere Essenz zurückfallen können, wenn ich als Mensch mit meiner Essenz im Einklang lebe, brauche ich nicht defensiv zu sein. Wenn jemand sagt, das finde ich aber blöde, dann, ja, ist gut, brauchst du nicht gut zu finden. Ist vielleicht auch nicht für dich. Du bist ein anderer Mensch, dann such dir das, was für dich gut ist. Aber lass mich in Ruhe, also wenn man davon belastet wird. Mhm. Und das passiert heutzutage wenig, also davon braucht man diesen Mut. Aber es fühlt sich harmonischer an, es fühlt sich an, als ob man Teil von einer Sache ist und einer Sache, die größer ist als wir selber. Ja, und das mögen wir als Menschen. Wir haben gelernt, Kontrolle zu wollen. Ja, und wenn wir Kontrolle haben und beherrschen, dann sind wir oft nicht eins mit unseren Mitmenschen. Und das Gefühl, das fühlt sich sehr anders an. Wenn wir etwas kontrollieren und beherrschen, fühlt sich das sehr anders an, als wenn wir in Einklang sind mit etwas und wenn wir uns einfach mal auch gehen lassen in eine Situation.
Ja, wir kommen gleich zu der Implementation, ne, und zu der Frage, wie kriegt man denn eine Brücke in so eine Welt hin? Aber die ich habe die Erfahrung gemacht, dass vielen Leuten es schwerfällt, das, was du gesagt hast mit über Liebe, ne, und Reziprozität und gegenseitige Unterstützung wirklich ernst zu nehmen, ne, und das nicht für so ein Hippie-Geschwätz zu halten, weil es ja nicht echt, dass da wird ja nichts geschaffen und so. Und ich habe zufällig vor ein bisschen mehr als 10 Jahren etwas gefunden, was mir geholfen hat, da eine Brücke zu schlagen. Und das möchte ich kurz mal hier einflechten für diejenigen, die da jetzt irgendwie ein Störgefühl vielleicht haben. Und zwar wurde klar, dass es eine mögliche Zukunft gibt, in der Maschinen in allem, was sie so tun, stärker und besser sind als wir Menschen. Und das fühlte sich komisch an und deswegen habe ich ein Jahr darauf verwendet, darüber nachzudenken, was könnte denn etwas sein, worin wir besser sind als die Maschinen. Ich wollte, dass wir besser sind. Und trotz allem, ne, obwohl die stärker sind und obwohl die besser denken können und es gibt auch nichts, was ausschließt, dass Maschinen nicht auch irgendwann Gefühle entwickeln könnten. Die können wir dann vielleicht nicht nachvollziehen, aber die sind dann trotzdem da zwischen denen oder in denen. Aber okay, also was wäre der Unterschied? Und ich habe nichts gefunden, wo wir wirklich stärker und besser und so sind. Und dann habe ich mir erlaubt, irgendwas zu finden. Ja, etwas, auch wenn es negativ ist, aber ich wollte einen Unterschied finden. Und der einzige Unterschied, den ich gefunden habe, war, dass wir verletzlich sind. Ja, wenn unser Körper, Geist oder Seele verletzt werden, dann ist das schwer zu heilen, wenn das überhaupt geheilt werden kann. Und das wissen wir alle aus Erfahrung. Ja, das ist Teil des Lebens. Wir sind alle irgendwo verwundet worden und haben Angst davor, verwundet zu werden. Und wenn wir dem Gedanken folgen, dann wissen wir auch, dass die einzige echte Technologie, die wir so haben, um mit dieser Angst zu begegnen vor den Wunden, ist Liebe und gegenseitige Unterstützung. Ja, also, und aus der Richtung hergeleitet, habe ich erlebt, dass es vielen Leuten hilft, sich das so ein bisschen nochmal aus einer anderen Perspektive vorzustellen. Ja, also Harmonie und Liebe als zentrales Element einer Essenz, ja, einer anderen guten Welt. So, und jetzt ist es ja aber so, wir brauchen was zu essen, Dach über dem Kopf, Klamotten, all diese Dinge. Das heißt, Wir können in Liebe und Harmonie jetzt nicht erwarten, dass das alles vom Himmel fällt. Wir müssen das schon irgendwie erledigen, und zwar in Harmonie mit den System, dessen wir Teil sind, nämlich Leben und Natur. Und daraus ergibt sich die nächste schwierigste aller Fragen. Wie macht man das denn? Und was sind mögliche kleine erste Steps, die wir nehmen können, Schrittchen in die Richtung aus dem verkorksten Hier und Jetzt in diese schöne Welt, die du umrissen hast. Und wie können wir also Richtung dieses Weltaufgangs gehen? Und da leistet ihr ganz konkret Arbeit. Und in die Richtung würde ich ganz gerne uns bringen jetzt. Was ist das, was ihr tut? Und warum tut ihr das, wie ihr es tut, damit wir uns da gemeinsam hin entfalten.
Ja, ich war sehr, ich habe viel mitgedacht, als ich dir zugehört habe mit deiner Analogie oder deines Beispieles für was wir als Menschen können, was Maschinen nicht können. Und das ist dieses Verletzliche. Ich bin jetzt nicht so ein KI-Experte, da hast du dich vielleicht viel mehr oder bestimmt viel mehr reingefuchst als ich, darum will ich jetzt da nicht versuchen, zu clever drauf zu antworten. Und ich werde eher bei deiner Frage bleiben, aber ich will trotzdem dort anfangen. Und zwar gibt es bei uns, wir reden über eine Form des Investierens, die nennen wir regeneratives Investieren. Und das kann ich gerne ein bisschen mehr beschreiben. Das tun wir konkret mit Atreyu. Atreyu ist, wie sehr viele von deinen Hörern wissen werden, der Name des Jungen aus der unendlichen Geschichte, der mutige Krieger. Der die Hoffnung zurückbringt. Ja, das Dunkle oder die dunkle Macht übernimmt die Erde und die Welt und der mutige Krieger versucht dagegen anzugehen und möchte den Menschen wieder Hoffnungen bringen. So, das ist die Firma, die wir gestartet haben vor ungefähr 5, 6 Jahren, meine Frau und ich. Als Investment-Firma und haben inzwischen investiert in 7 Firmen, meiste davon in Europa, auch ein, zwei in Afrika. Und wir haben dann auch daneben eine Akademie gegründet, die heißt RIA, das ist Regeneratives Investing Academy, also Regenerative Investing Academy. Das sind so die zwei und die gehören zusammen, Yin und Yang, also das ist so das eine, das männliche, die männliche Reform, der Trio, der Forscher, der nach vorne prescht und Sachen ausprobiert und auch mal Fehler macht. Und Ria ist der Wisdom Keeper, all die Sachen, die wir lernen in dem Prozess, zusammenpackt, clever verpackt und dann wieder an andere Investoren und an die Community oder die Gemeinde, die Investorengemeinde zurückgibt als Inspiration und wird jeder das finden, was er auf seinen Pfad nehmen will. So, ich wollte das jetzt nur kurz vorab sagen, um deine Frage dann auch gleich zu beantworten. Und ein sehr wichtiges Konzept, und das brauchen wir heute nicht zu erörtern, das kannst du vielleicht mit anderen Leuten auch besser machen, nachzudenken, ob Maschinen das können. Wir sind ja lebendige Systeme. Jeder Mensch ist ein lebendiges System. Als Gemeinde sind wir ein lebendiges System. Die Welt, der Planet ist ein lebendiges System. Und lebendige Systeme haben gewisse Prinzipien, Konzepte oder sogar Regeln, Gesetze. Naturgesetze, viele von denen verstehen wir als Menschen noch gar nicht. Ja? Zum Beispiel unser Gehirn funktioniert, wie Emotionen funktionieren. Da verstehen wir sehr, sehr wenig. Wir verstehen natürlich mehr als vor 100 Jahren. Ja? Wir verstehen immer noch sehr wenig davon. So, und diese Essenz, von der ich schon oft gesprochen habe, die ist ja etwas sehr Eigenes und etwas sehr schwer zu Definierendes. Und da weiß ich nicht, ob Maschinen das ähnlich haben können. Und warum ist das wichtig? Es gibt in der Welt sehr viel Potenzial. Es gibt Potenzial, um Sachen besser zu machen. Es gibt Potenzial, um Sachen kaputt zu machen. Es gibt Potenzial. Aber wir wollen eigentlich, letztendlich wollen wir Potenzial verfolgen und Unlock, dass es sich entfalten kann, dieses Potenzial. Dazu wollen wir gerne beitragen. Ganz kurz, wenn du was klarstellen willst, was klarstellen?
Nein, nein,
Vielleicht
ich
haben wir
wollte
das.
nur bei Unlock helfen, aber du hattest schon ein
Okay.
tolles Wort gefunden.
Okay, danke. Gut, danke. Also dieses Potenzial zu entfalten. Und Potenzial zu entfalten ist nicht eigentlich etwas, was wir linear erzeugen können, indem wir sagen, gut, ich mache jetzt das, ich drehe jetzt an diesem Knöpfchen und dann wird morgen alles besser sein. Ja? Das würden wir gerne als Menschheit so haben und darum bitten wir die Maschinen, uns zu helfen. Ja, ich überspitze das jetzt ein bisschen zu sagen, bitte bring mich zu einem besseren Leben und hier an diesem Rädchen drehen und an dem Rädchen drehen. So funktioniert aber das Leben nicht. Wir werden dadurch nicht glücklicher, das wissen wir schon seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten. Da hat Hermann Hesse übrigens im Steppenwolf schon ziemlich hart drüber gesprochen, was mich total weggehauen. Ich habe vorletztens wieder aufgeschlagen, das Buch, und krass, 1920 oder 30 hat er schon über den Kapitalmarkt gesprochen und wie destruktiv der ist. Das kriegen wir als Mensch, wir haben es bisher noch nicht hingekriegt. Und die Natur kriegt das hervorragend hin. Ja? Und da reden wir auch über Emergence, ja, und das definiert, also das lässt sich übersetzen, indem wir sagen, das ist etwas, was sich ergibt. Ja, und wir können als Menschheit nicht alles kontrollieren. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil, viele Sachen passieren, obwohl wir eigentlich was ganz anderes vermutet haben, mit wie wir uns als Menschen, als Individuen entwickeln, ja, und wie wir uns als Kollektiv entwickeln. Und darauf zielen wir mit unserem regenerativen Ansatz ab, dass wir sagen, wie kann ich die Bedingungen schaffen für ein gesundes Wachsen und Gedeihen? Ja? Nicht, überlege ich meinem eigenen Kind. Ich kann meinem Kind nicht sagen, wer er sein soll. Ja? Ich habe meine eigenen Vorstellungen, ich fände es ganz toll, wenn er Ingenieur wird. Das kann ich alles versuchen hinzubiegen. Aber je mehr ich versuche zu kontrollieren, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er ein Ingenieur wird. Beziehungsweise wird er vielleicht Ingenieur, aber wahrscheinlich kein guter und vor allem ein sehr unglücklicher. Ja. Und das ist diese Emergenz. Und wenn ich es hinkriegen will, dass mein Sohn sich entwickelt nach seiner Essenz und so wie es, dann wird sich es ergeben aus Bedingungen, die ich schaffen kann, dass er gesund ist, dass er frei sein kann, dass er Entscheidungen treffen kann, die in Einklang sind mit seiner eigenen Essenz. So, und das sind wichtige Themen. Das habe ich jetzt geantwortet, um nochmal zur Frage der Maschine zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass Maschinen uns dabei helfen können, ein besseres Leben zu führen. Sie können viele Probleme lösen, da können wir gerne drüber, so gar keine Diskussion, aber sie werden uns nicht helfen können, aus der Misere, in der wir heute als Menschheit stecken, rauszukommen. Wie machen wir das mit Atreo? Was machen wir bei Atreo und Ria, dass wir glauben, dass wir da einen Ansatz hinbekommen, der Anklang finden wird, wo es eine Resonanz gibt, die sich dann automatisch irgendwie weiter verbreitet? Letztendlich arbeiten wir darauf hinzu, dass es in einer Welt nach der industriellen Zivilisation, die meines Erachtens jetzt sehr nah am Ende steht, die Frage ist, was kommt danach? Und Thomas, ich werde jetzt ein Genie in diesem Feld, wie sagt man, quoten, also nachsprechen, der heißt Thomas Schindler,
Zitieren.
zitieren, danke, und der heißt Thomas Schindler. Und der hat gesagt, ja, vor 250 Jahren, als das feudale System zu Ende ging, hat jeder gedacht, oh, wie schlimm, dabei waren die Subjekte des Königs, hatten ein ziemlich schlimmes Leben. Fanden es aber trotzdem irgendwie sehr unangenehm, dass der König geputscht wurde, weil sie dachten, oh je, was kommt denn jetzt? Wer übernimmt denn jetzt? Und das kam bei der Demokratie. Und wir wissen, dass über die letzten 200 Jahren auch sehr, sehr viel Wohlstand geschaffen worden ist. Viele Menschen gesünder waren, freier waren, etc., etc., etc. So, und ich glaube, wir sind heute wieder in einer ähnlichen Position, dass Leute Angst haben, sagen, was der Trump macht, ist nicht gut, aber was kommt denn danach? Was soll denn danach kommen? Und wir arbeiten daran, was danach kommen könnte. Ja, und wir wollen Leute inspirieren, den Absprung aus dem heutigen System zu schaffen und zu sagen, ich möchte Teil der Lösung sein. Ich möchte davon Teil sein, die Bedingungen zu schaffen für ein besseres Zusammensein und ein besseres Leben der Menschheit zu schaffen. Und da kommen wir dann wieder zum ersten Punkt zurück, ja, wo du mich gefragt hast, wie ich mir sowas vorstellen könnte, dass das Leben mehr dadurch geprägt ist, dass wir uns umeinander kümmern. Ja, und dass wir uns mehr umeinander, dass wir Fürsorge erteilen. Und wir sagen in unserem Investitionsansatz, dass das Investieren, der Akt des Investierens, ist ein Akt der Fürsorge. Das ist unseres Erachtens, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Und zwar, wenn Leute sagen, ich investiere irgendwo, dann denken die meisten Leute sofort erstmal ans Geld. Oh, der hat Geld und der hat es investiert und der braucht eine Rendite. Da muss richtig was Reibach bei rauskommen, sonst hat sich das alles nicht gelohnt, außer Spesen nichts gewesen, bla 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 bla. Aber wenn wir investieren, ich investiere in meinen Sohn jeden Tag. Wenn ich morgens aufwache, denke ich, was kann ich heute meinem Sohn zum Frühstück machen, damit er heute in der Schule besser aufpassen kann? Einer meiner Söhne hat Konzentrationsprobleme. So, ich investiere, in der Sekunde investiere ich in ihn. Warum? Weil ich mir andere Gedanken machen könnte, über wie ich vielleicht meinen Job besser machen könnte oder wie ich vielleicht beim Sport heute Morgen besser performen kann. Und wir investieren durch unsere Gedanken, durch die Zeit, die wir uns nehmen, durch die Liebe, die wir erteilen. Wir investieren auch in Firmen. Ja. Ich brauche gar nicht Geld in eine Firma zu stecken. Wenn ich einen Unternehmensgründer berate, investiere ich in ihn, ich investiere in die Firma. So, und wir wollen beweisen, dass es Sinn macht, als Investor, als finanzieller Investor, mit viel mehr Fürsorge an das Thema ranzugehen, also das Thema Investieren ranzugehen. Das heißt, wenn ich als Investor investiere ich nicht in eine Firma um der Firma und Profitmaximierens willen, sondern ich investiere in eine Firma, um durch diese Firma eine Kreativität in dem Dorf, in dem Platz, in dem Ökosystem zu schaffen, dass es erlaubt, dass das ganze System sich auf eine höhere Ebene, eine gesündere Ebene, eine liebendere Ebene zu begeben, wo Leute besser miteinander klarkommen. Und das Interessante und das Spannende an dem Thema ist, wir wollen beweisen, dass es über die lange Frist auch für die Firma eine bessere Angehensweise ist. Und wenn ich sage besser, es ist besser für die Angestellten, genau der gleiche Profit kann am Ende bei rausspringen. Aber ich kümmere mich nicht nur um die Rendite für den Finanzinvestor, die heute als allererstes steht, wenn investiert wird, sondern ich kümmere mich um die Rendite des Planeten. Ich kümmere mich um die Rendite der Gemeinde. Ja, ein super Beispiel, das mir gekommen ist in meiner Arbeit, und das sind Leute, die mir die Augen dazu geöffnet haben, ist Facebook. Die meisten Menschen denken, dass der Nutzer von Facebook der Kunde ist. Ist aber nicht der Fall. Der Kunde ist der Werber, der zahlt für die Werbung. Der Nutzer ist die Community. Das sind die Menschen, wie viele Milliarden, es gibt 1 Milliarde Menschen auf Facebook, keine Ahnung. Und wie viel investieren wir als Menschen in Facebook? Ja, zum Glück, die junge Generation, die jetzt hört, wird wahrscheinlich sagen, was ist Facebook? Was Gutes. Aber meine Eltern und meine Generation denkt an Facebook, und da gibt es 1 Milliarde Nutzer. Und wir vertrauen, was machen wir? Wir investieren in Facebook unsere Daten. Wir investieren unsere Geschichten. Ja, wir investieren unseren Konto, viele Leute gebrauchen uns für ihre Firmen. Was kriegen wir von Facebook wieder? Wir kriegen etwas wieder, aber nicht, weil Facebook es will. Ja, Facebook, was machen sie mit unseren Daten? Sie verkaufen sie, ohne uns zu fragen, für viel Geld. Und was passiert mit diesen Daten? Die werden genutzt, um uns zu manipulieren. Ja, das ist ein Beispiel dafür, und wie viele Leute würden dafür, ich würde sagen, sterben vielleicht nicht, aber würden so liebend gerne in Facebook investiert haben oder wird heute noch investiert, weil sie sagen, wow, so eine geile Rendite kann ich da machen, das ist so eine geile Firma. Aber die nutzt die Community, die investiert da rein, wird total ausgenutzt. Ja, es ist ein erschreckendes Geschäftsmodell, ganz, ganz schlecht für unsere Gesellschaft. Muss es nicht sein übrigens. Ja, es ist nicht so, weil es so ist, sondern es ist so, weil die Investoren und die Board das so möchten, und weil dadurch am meisten Profit gemacht werden kann. Ja, und da wollen wir Leuten eine Alternative zeigen, wie man investieren kann mit Fürsorge, mit Liebe. Das hört sich natürlich dann wieder hippiemäßig an. Darum muss man da sehr clever anders drüber, das anders artikulieren. Das macht dein Freund und Kollege Sebastian sehr, sehr gut, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und das ist unsere Aufgabe. Das sehen wir als unsere Aufgabe. Wir sind dann natürlich ein kleiner Spieler. Wir haben 1 Million Euro geraised. Wir wollen nochmal 20 draufpacken, damit wir weiter investieren können. Aber wir wollen jetzt nicht ein riesen Fondsmanager werden, sondern wir wollen ein Leuchtturm sein, um zu zeigen, um Investoren zu zeigen, es gibt ein anderes Paradigma. Es gibt einen anderen Ansatz, wenn ich Geld investiere, dass es nicht darum gehen muss, dass ich Macht und Kontrolle und Profitmaximierung brauche, sondern wenn ich mich wirklich ums Wohl der Firma kümmere und ums Wohl der Gemeinde und des Planeten kümmere, dann investiere ich mit einem sehr anderen Blickwinkel und mit einem anderen Horizont.
Okay. So, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Aber davor, vielen, vielen Dank für die Lorbeeren. Aber ich möchte gerne weitergeben an die Menschen, von denen ich diese Erkenntnis hatte, nämlich Lene Andersen und Thomas Björkmann aus ihrem Buch The Nordic Secret, was ich jedem sehr ans Herz legen kann. Und ich werde versuchen, nochmal den roten Faden, den ich zumindest verstanden habe, zurückzuspiegeln.
Ja,
du hattest angefangen mit dem Bild deines Sohns oder deiner Söhne und die Frage, dass du ihn nicht wie ein kompliziertes System auf ein konkretes Ziel hin organisieren kannst, sondern dass du eher wie in einem komplexen System die Disposition positionieren kannst, dass ein erhofftes Outcome wahrscheinlicher wird. Ja, und die und die und die dein Vater sein bringt dich dazu, ihn nicht in Chaos verfallen zu lassen. Ne? Du möchtest Umfeld und Disposition schaffen, weil wenn du das nicht tust, dann ist er richtungslos und damit weder ein kompliziertes noch ein komplexes System, sondern einfach nur ein chaotisches System. Ne? Ein kompliziertes System wird dem Leben nicht gerecht, weil es nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Möglichen behandelt. Ein komplexes System wird dem Leben wesentlich gerechter, ist aber nicht in der gleichen Form managebar. Ne? Und da setzt er an, nicht in der gleichen Form wie ein kompliziertes System. Da setzt er an, uns zu helfen, zu verstehen, wie ich, also erstens, was für ein Outcome ich haben möchte. Ne? Also das große Bild einer guten Welt, einer harmonischen Welt, einer Welt, in der wir uns gegenseitig unterstützen und es allen gut geht. Und dann die Frage, was für Dispositionen muss ich jetzt setzen? Du hast von Fürsorge gesprochen, zum Beispiel als Investitionsmittel für das Setzen von Dispositionen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass das vergleichbar ist mit dem Akt, lesen zu lernen. Also das zu sehen, was ihr tut, ist etwas, was für Leute, die in ihrer Erkenntnis der Welt an den Punkt gekommen sind, völlig offensichtlich und einfach zu verstehen. Und für andere, die das noch nicht sehen, ist es völlig unverständlich, komplett. Da kommen die Fragen dann, ja, was habe ich davon? Also solche Arten von Fragen weisen darauf hin, dass jemand das noch nicht lesen kann. Das ist so ein bisschen wie der Übergang von, bis ich irgendwie 4 oder 5 oder sowas bin, merke ich, dass die Menschen immer so auf so komische Linien gucken und dann irgendeine Reaktion haben. Und ich weiß, diese Linien haben irgendeine Art von Bedeutung, aber das Verhalten sieht irgendwie absurd aus. Ne? Also das hat ja nichts mit dem mit meiner Lebenserfahrung zu tun oder meiner Lebenswelt zu tun, dass diese Linien, die da an der Wand stehen, irgendwie was irgendeine Relevanz haben. Und dann irgendwann gibt es so einen Moment, wo ich merke, wie das funktioniert, dass ich diese Linien mit Bedeutung auflade. Also man nennt das auch Lesen lernen, ne? Und in dem Moment kann ich plötzlich, sehe ich die Welt ganz anders. Plötzlich sehe ich einen ganz neuen Layer auf der Welt, den ich vorher nicht gesehen habe. Und
Genau.
hier ist es so ähnlich. Und was ihr, wenn ich das richtig verstehe, vor allem mit RIA tut, ist Leuten bei diesem Prozess zu helfen. Und mit Atreo lebt er das vor, aber mit RIA helft ihr Leuten dahin zu kommen. Würdest du sagen, dass das grob stimmt?
Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, nicht nur grob, ja, das stimmt genauso. Und ich habe das gar nicht erwähnt, das Wort Sehen, ja, eine andere Form des Sehens, eine andere Weise des Sehens ist genau das, was wir schaffen wollen, ja. Und es gehen den Leuten auch viele Ideen auf, die irgendwo sowieso schon stecken da, aber noch nicht rausgekommen sind. Wenn sie in unserem Kurs, wenn sie das praktizieren, so wie wir es vorschlagen, ja.
Und das schließt auch an die Essenz dessen, wie du dich beschreibst, ne? Dass das Helfen von dem Durchbrechen von inneren Widerständen und das Rausfinden, was ist denn meine nächste Version. Und für mich ergibt sich daraus so ein bisschen die Frage, was sind denn so typische Blockaden, die dir auffallen, und wie können Menschen diese Blockaden durchbrechen in ihrem Sein? Im Sinne dessen, was ihr verfolgt mit Ria und Atre.
Thomas, ganz kurze Frage. Du kannst das natürlich jetzt rausschneiden. Irgendwie, das hakt ein bisschen im Internet. Liegt das an mir oder an dir jetzt? Weil ich habe bei mir nichts getan. Hast du irgendeine Störung mitgekriegt oder ist alles gut bei dir?
Nee, es ist alles gut. Und wir müssen uns auch keine Sorgen machen, weil die
Okay.
Riverside führt die Spuren zusammen, die lokal bei dir aufgezeichnet wurden, bei
Okay.
mir. Und die Aussetzer, die machen keine Rolle. Also den Teil schneide ich natürlich raus, aber da musst du dir keine Sorgen machen. Aber die Frage hast du mitbekommen.
Okay, gut, irgendwie ist es,
Die Frage hast du
ja,
mitbekommen
habe ich
oder soll ich darüber
mitbekommen.
reden? Okay.
Ja, habe ich mitbekommen.
Okay.
Nee, habe ich mitbekommen.
Gut.
Also, okay, jetzt bin ich gerade vom Pfad gekommen. Durch meinen
Also ich wiederhole nochmal,
Einwand.
die Frage
Ich habe sie
ist, die
mitbekommen.
Frage, ja. Möchtest du loslegen oder soll ich nochmal fragen?
Ich habe dich jetzt gerade gar nicht gehört, Thomas, sorry.
Okay. Ich wiederhole jetzt einfach
Lass
die
ihn mal
Frage
ganz kurz.
nochmal.
Danke, bitte.
Ja? Ich wiederhole einfach die Frage nochmal und dann kannst du ja dann da anschließen. Also, die Frage ist, und zwar, weil das ja auch so schön anschließt an die Essenz von dir, von André, dem Identifizieren von Blockaden und dem Helfen, durch Blockaden zu kommen. In eurem Tun mit Ria und mit Atreo, was findet ihr da an typischen Blockaden, typischen Widerständen, die Menschen mitbringen, die sie davon abhalten, diese Welt und auch das Beitragen zu dieser Welt, die uns so vorschwebt, wirklich zu leben? Also was sind die Blockaden und was sind Wege, wie sie aus diesen Blockaden rausfinden?
Ja, Thomas, das ist eine sehr gute Frage. Und da fallen mir ein paar Sachen zu ein. Vielleicht ein, zwei der einfacheren Antworten sind, ist in erster Linie, vor allem, wir setzen an und ganz spitz, also sehr gewollt, setzen wir an bei den, wir sagen, the Wealth Holder, also da, wo das Kapital, Finanzkapital sitzt. Und was wir dort oft sehen, ist, dass oft das Kapital, das geschaffen worden ist und das Reichtum, was heute reinvestiert wird, wurde zum Großteil ziemlich extraktiv und geschaffen. Und da gehört eine gewisse Meinung dazu, wie man Kontrolle ausüben kann, um eine Firma zu besseren Renditen zu wirtschaften. Da kommt ein gewisses Vokabular gehört dazu. Aber vor allem ist das eine Mentalitätsfrage. Ja? Und diese Mentalität ist oft die allererste Hürde. Ja? Und ich habe das oft bei Freunden von mir, mit denen ich mich austausche und sage, hör mal zu, das machen wir so und so. Hättest du Lust mit zu investieren? Ist erstmal die erste Frage, ja, aber was ist denn meine Rendite dann? Ja, wie viel Rendite gebe ich auf, Finanzrendite gebe ich auf, um hier das Gute zu schaffen, von dem du redest? Und das ist natürlich nicht unsere Ansatzweise. Also das ist erstmal die Blockade, dass man denkt, ich bin der Geldgeber und dann muss ich auch entlohnt werden. Ja, und das ist auch gar nicht mal unbedingt falsch, aber was falsch ist, ist, dass man sagt, das ist das Allerwichtigste ist, dass ich entlohnt werde. Ich nehme das Risiko, ich gebe euch das Geld, wie viel kommt für mich da hinten bei raus? Und das ist ein schwierig, wenn das der Ansatz ist, wird es sehr schwierig werden, zu erklären, dass ich als Firma Fürsorge habe für mein Umfeld, für meinen Planeten, weil die Leute dann immer sagen, ja, aber dann muss doch irgendwie Rendite bei mir verloren gehen. Also diese Mentalität ist erstmal eine Blockade. Vokabular gehört aber eigentlich ein bisschen mit dazu. Wenn wir dann, und wie kommen wir um diese Blockade rüber? Natürlich mit viel logischem Erklären, ja, dass wir sagen, guck mal, ein bisschen wie ich heute schon erklärt habe, du bist nicht der einzige Investor, der Planet investiert auch, dann erkläre ich das. Warum? Die Community investiert auch, die Angestellten investieren eigentlich viel mehr, weil die jede Nacht schwitzen oder morgens schlecht aufstehen oder wenn das Kind krank ist, nicht zum Kind können, weil sie arbeiten müssen. Die investieren eine ganze Menge von ihrem eigenen Lebensblut, ja, während du nur in Anführungsstrichen Kapital investiert hast. Nun ist es leider mal so, das System, in dem wir heute leben, Kapital, Finanzkapital als ganz, ganz nach oben als wichtigstes Gut irgendwie darstellt und den Menschen und den Arbeitseinsatz ziemlich ganz unten einordnet. Und das versuche ich dann zu erklären. So ändert das oder hilft das dazu deblockieren? Ja, es hilft etwas. Ja, aber die Mentalität ist das Wichtigere. Und wenn wir versuchen sehr mit unserem, und wir haben einen Flagship-Kurs, der heißt An Introduction to Regenerative Investing. Da zielen wir eigentlich, ja, wir erklären ein bisschen, wie wir die Ansätze, die wir verfolgen, wenn wir regenerativ investieren. Das ist wichtig. Ja, das ist dann die etwas logisch denkende Gehirnhälfte. Aber genauso viel, wenn nicht sogar mehr Wert legen wir auf die emotionale Gehirnhälfte, wo wir sagen, wie fühlt sich das an, so ein bisschen wie wir vorhin geschrieben haben. Und wie bringen wir die beiden in Einklang? Und da reden wir, und da sehen wir sehr oft Blockaden, Thomas, über wie Leute selbst ihr Selbstwertgefühl. Ja, dass Leute sagen, oh, aber mein Vater findet das blöde, wenn ich möchte auch reich sein, deshalb, weil mein Vater möchte, dass ich ein schönes Haus habe. Wieder, ich mache das ein bisschen überspitzt, aber es sind viele Menschen haben einen Druck, der nicht ihr eigener Druck ist. Ja, sie wollen ein Leben leben, das oft nicht ihr eigenes Leben ist. Und wenn sie dann sagen, ja, aber ich mache das jetzt und ich mache das, weil ich ein guter Mensch sein möchte und weil ich Fürsorge zeigen möchte und weil ich lieben möchte, wenn ich investiere, da werde ich vielleicht von meinem Chef verprügelt, ja, wieder überspitzt, oder ich werde entlassen, ja, wenn ich da mit solchen Argumenten ankomme. Aber wir sehen, dass das oft ein Selbstwertgefühl ist. Wir haben jetzt auch eine gute Bekannte von uns hat einen Podcast gemacht, nachdem sie an unserem Programm teilgenommen hat und gesagt, sie hat wirklich in dem Programm gelernt, wie viel sie noch wie sehr und wie oft sie noch mit sich selbst hadert. Dass sie sich nicht genug an sich selber glaubt und den Mut hat zu sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und diese Blockade aus dem Weg zu schaffen, das ist schwierig, das kann man nur machen, indem man wirklich mit sich selber befasst. Und weißt du, Thomas, sehr interessanterweise und wieder schwierig für viele Menschen, darüber so nachzudenken, indem wir uns heilen. Ja, weil wir tragen alle mit uns Wunden mit aus unserer Kindheit. Das ist ganz normal. Ja, viele Leute sagen zu mir, oh, du bist immer so böse über deine Eltern, bla bla. Das geht nicht um meine Eltern, das ist ganz normal. Ja, weil wir als Kind in den Anfangsjahren erstmal immer jeden befriedigen wollen, weil wir ansonsten nicht sehen, wie wir weiterleben können. Aber dann kommt eine Zeit, wo wir uns davon abnabeln müssen. Und viele Menschen schaffen das nicht. Warum nicht? Weil wir in unserem Bildungssystem diese gleichen Zwänge weiter von seit 100 Jahren, seit 150 Bismarck-Tagen weitergeführt werden. Ich muss dies, ich muss das. Wir brauchen Menschen, die so denken können, damit wir den nächsten Krieg gewinnen können. Das heißt, das wird uns in die Wiege gelegt, Niveau gelegt. Es wird uns in der Schule weiter beigebracht. Es wird uns selbst bei den MBA-Schulen weitergebracht. Ich muss dies, ich muss das. Wie sieht Erfolg aus in dem System, in dem wir heute leben? Und davon müssen sich Leute trennen. Ja, das ist ganz, und da habe ich mich von trennen müssen. Das war nicht leicht. Ich war früher bei JP Morgan, habe Geld verdient. Meine Eltern waren ganz stolz auf mich, etc. etc. Wir müssen uns davon trennen können, dass wir Erfolg so definieren, wie es sich für uns richtig anfühlt. Ja, wie es mit unserer Essenz im Einklang ist. Und das ist eine Blockade, die schafft man aus der Welt, indem man sich damit wirklich befasst. Ja, entweder geführt von einem Coach oder von einem Programm wie unserem oder wie vielen anderen. Oder einfach selber, dass man sich befasst mit ob das ein Psychologe ist oder ein Coach. Oder man kriegt viele Leute instinktiv, Thomas, und das wirst du selber wissen, instinktiv wollen Menschen so leben. Ja, wir wollen ihnen nichts beibringen, was irgendwie total strange ist oder was irgendwie überhaupt nicht in Einklang ist mit ihrem eigenen Sinn. Ja. Aber den Mut zu haben und das Leben anders zu verstehen und unsere Rolle im Leben anders zu verstehen, da muss man dran arbeiten und da muss man an sich arbeiten. Und vielleicht um diesen Punkt abzuschließen, die Frage abzuschließen oder die Antwort, jedes regenerative Handeln fängt mit uns selber an. Es kann kein Mensch das alles nur verinnerlichen im Gehirn und dann hingehen und sagen, hey, so lebt man ein regeneratives Leben. Das geht nur, wenn man selber damit angefangen hat und das selber lebt, und durch diese Reziprozität, von der du gesprochen hast, in sein Umfeld mit reinbringt.
Ich bemühe mal Kahnemann, um nochmal zu reflektieren, ob ich verstanden habe, was du sagst, was so die wichtigsten Blockaden sind. Und zwar, Kahnemann unterscheidet ja zwischen System 1 und System 2, wo System 1 das schnell funktionierende, die schnell funktionierende Art ist, mit der Umwelt zu interagieren, dass die auf Heuristiken aufbaut, die manchmal richtig sind oder meistens richtig sind, aber manchmal eben auch falsch. Und Heuristiken äußern sich typischerweise über Emotionen in Gefühlen, ne? Also, und die treiben 90 oder mehr als 90% unserer Entscheidungen, die wir so treffen, durch den Tag, ne? Also von kleinen bis großen. Und System 2 ist metabolisch sehr, sehr kostenintensiv. Ne? Also wir müssen extrem viele Kalorien dafür aufwenden, dass wir System 2 wirklich aktivieren. Das heißt, Denken macht keinen Spaß. Und deshalb verlassen wir uns eher auf System 1. Jetzt ist es aber so, dass die Mehrzahl an Heuristiken, die wir in System 1 so mit uns rumtragen, ungefähr mit 7 Jahren sich verfestigt haben. Ja, also natürlich gibt es da noch viel, was dazu kommt anschließend, aber in der Mehrheit sind wir eigentlich 7 Jahre alt. Und jetzt steht diese Welt, die uns die 7-jährigen Erwachsenen, die uns zu den nächst der nächsten Generation an 7-jährigen Erwachsenen gemacht haben, in starkem Widerspruch zu dem, was wir auf der kognitiven Ebene, ne, mental, mit System 2 verstehen über die Welt und was zu tun ist. Ja? Und diese Misalignment, ne, das in Alignment zu bekommen und die Heuristiken aus System 1 so zu bauen, dass sie in Einklang sind mit dem, wie wir in der Welt wissen, wie wir sein wollen, aber es nicht können, weil wir uns halt anders verhalten. Das höre ich als das, was ihr tut. Ihr helft den Leuten dabei, diese Heuristiken zu verstehen und neu zu schreiben, so dass sie im Flow, im Tun uns ganz einfach, natürlich die Dinge tun, die sie tun wollen in der Welt, ne? Und da in
Ja.
Alignment sind. Da verstehe ich das richtig? Habe ich das?
Ja, das ist ein super Punkt, den du machst, Thomas. Und das ist sehr relevant, den Punkt, den du machst, für die Antwort, die ich gegeben habe. Ja, dass Leute in gewisse Muster gefallen sind durch diverse Institutionen, die sie durch ihr frühes Leben begleiten. Eine Aufgabe, die mir jetzt einfällt, die wir gerne machen, die ich mit mir, meiner Frau, machen wir regelmäßig, und wir preisen die auch an in unserem Kurs, ist zu sagen, Leute sollen sich Gedanken machen, so zu ersten Prinzipien und zu sich selber zu fragen, was weiß ich in meinem Leben, wo es kein Zweifel ist, dass es die Wahrheit ist. Ja, was sind Sachen, die weiß ich? Da kann mir keiner eine andere Meinung zu erzählen. Ja? Und das ist eine sehr interessante Frage. Leider denken Menschen oft nicht darüber nach. Ja? Und zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel für, ich weiß für mich, dass wenn ich Alkohol trinke, habe ich am nächsten Morgen nicht so viel Geduld, wie wenn ich keinen Alkohol trinke. Okay. Und als ich mit meinen Jungs aktiv war und die noch ein bisschen kleiner waren und schlechter geschlafen haben, war ich ein ungeduldigerer Vater, als ich Alkohol getrunken habe. Okay. Dann weiß ich für mich selber, ich brauche dann keine anderen Meinungen mehr reinzuholen. Ich brauche keine Bücher zu lesen, ich brauche keine Podcasts zu hören. Ich brauche den Andrew Huberman nicht. Ich höre auf, Alkohol zu trinken. Warum? Weil ich für meine Kinder mehr präsent sein möchte. So. Ja, das sind Fragen. Und für andere Menschen ist das anders. Manche Leute trinken 2 Gläser Wein und sind genauso präsent und genauso geduldig, weil ihr Körper damit anders umgeht. So. Aber ich weiß das für mich selber. Okay. Was weiß ich noch? Ich weiß, dass wenn ich mit anderen Menschen geduldiger und liebender umgehe, dass ich immer, eigentlich fast immer, ja, manchmal mit meiner Ex-Frau ein bisschen anders, ein kleiner Scherz, aber dass ich fast immer eine bessere Resonanz bekomme und Leute mit mir dann auch mehr Geduld haben und dann auch ein bisschen großzügiger sind mit mir. Ja, da brauche ich keinen Podcast für. Okay, aber Leute fragen sich die Frage nicht. Und das ist eine super coole Übung. Und so findet man dann auch über sich selber raus. Warum mache ich denn überhaupt diesen Job? Wenn ich bin kein Analytiker, warum arbeite ich im IT-Analytik-Bereich? Ich sollte irgendwas verkaufen gehen, ich sollte irgendwie, was weiß ich, machen. Ja? Anyway, du siehst, ich animiere mich gerade, aber ein sehr guter Punkt, den du gemacht hast. Und es gibt gewisse Übungen, die man machen kann, braucht man keinen Coach, man braucht keinen Psychologen, man braucht keine Kurse zu nehmen. Es gibt gewisse Übungen, coole Fragen, die man sich stellen kann, um rauszufinden, was ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt? Was ist mir im Leben wichtig? Wie ticke ich? Und dann verfolgt man das, anstatt das Gegenteil zu machen, weil jemand anders es als für eine gute Idee gefunden hat.
Da kommt jetzt so viel hoch. Ich habe von verschiedenen Indigenous Elders gelernt, dass man sich eine Sache picken sollte und der folgt, Wind oder Wasser oder sowas, um wirklich zu verstehen, wie die Gesamtheit des Ökosystems, in dem ich mich befinde, sich konstituiert. Und das ist so ein Äquivalent, was du beschreibst, ist ein Äquivalent für das eigene Leben, ne? Was sind so kleine Sachen, an denen ich mich sicher festhalten kann und über deren Verstehen sich dann das Verständnis meines Lebens weiter entfaltet. Also beispielsweise habe ich auch aus ähnlichen Überlegungen irgendwann angefangen mit meinem älteren Kind, das hier 16 ist, darüber nachzudenken, wie die Transformation von verschiedenen Kapitalformen funktioniert. Also finanzielles, materielles, lebendes, spirituelles, kulturelles, Erfahrungskapital und intellektuelles Kapital, die 8 Formen von Solovyev und Landua. Und dann habe ich immer die Frage gestellt, wenn Noah Geld ausgeben wollte, was machst du denn daraus? Also du nimmst das finanzielles Kapital und machst du jetzt daraus kulturelles Kapital oder intellektuelles oder was ist das, was du hier tust? Und darüber findet auch ähnliches Öffnen in systemische Zusammenhänge statt. Also ich finde solche Tools, wie ihr die anbietet in eurem Prozess, sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich. Aber jetzt, und das merken wir jetzt auch gerade, das Feld ist riesig. Ja, es gibt unendlich viel zu tun.
Genau.
Jetzt bist du einer. Was wäre denn, wenn wir viele Andres hätten, also wenn wir dich klonen könnten, was würdest du die anderen Andres machen lassen, wozu du jetzt nicht kommst? Was sind noch wichtige Dinge, die du siehst, die getan werden sollten in der Welt?
Thomas, was interessanterweise kommt mir als allererstes, dass es gar nicht mehr von mir braucht. Es gibt viele Menschen, die super Arbeit leisten. Du hast selber gesagt, das Feld ist groß. Du arbeitest super, du leistest super Arbeit. Der Sebastian macht super Arbeit. Laura Storm, Daniel Christian Wahl, John Fullerton, Regenesis. Es gibt viele, viele Menschen. Es gibt eigentlich genügend Material und Content, ja, und Verständnis dafür, wie wir eine bessere Lebensgesellschaft aufbauen können. Ja, also es braucht, und ich bin ganz bestimmt kein Intellektueller, das haben deine Zuhörer heute bestimmt selber schon vermutet. Es gibt Leute, die da anders drüber nachdenken, viel Intellektueller drüber nachdenken. Ich bin eher jemand, der Macher und jemand, der Leute mitnimmt. Und vielleicht, es kann sein, dass es davon mehr Menschen braucht, ja, die den Mut haben und es einfach machen. Ja, und dann idealerweise andere Leute mitnehmen. Ja, und davon irgendwie überzeugen. Und wir sind nicht große Fans von Überzeugen von, nein, du hast es nicht verstanden, so funktioniert das. Das ist nicht, was ich damit meine, sondern das geht wirklich um eine Inspiration, dass Leute ein Vorbild sind und sagen, ich mache es anders. Ich mache es nicht so, wie mir das System es diktiert. Ja, ich bin ein Skeptiker. Ich habe kenne Leute, die sagen, in 15 oder in 10 Jahren werden alle Jobs gemacht von KI, wo der Mensch irgendwie nachdenken muss, bla bla. Wahrscheinlich nicht Klo putzen und so, aber Leute sagen, jeder Job in der Bank und so. Das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass die Menschen das letztendlich mit sich machen lassen werden. Ich glaube, es wird eine gewisse Rebellion geben. Es gibt übrigens die ersten Anzeichen in Amerika, dass die Zeit, die Leute auf ihren Telefonen verbringen und vor der Screen verbringen, zum allerersten Mal in der Historie des Internets zum ersten Mal abfallen. Ja, und das sind so ein paar Anzeichen, wo ich glaube, die Menschen bewegen sich davon weg. Die nächste Generation, das sehe ich auch schon bei meiner Tochter, Leute trinken weniger Alkohol. Es werden sich gesellschaftliche Veränderungen entpuppen, die, glaube ich, davon, wo Leute sich wegbewegen werden, von vielen dieser sehr ungesunden Konzepten, Ideen, Ansätzen, die wir in der Welt heute haben. Und es braucht mehr Menschen, die den Mut haben, einen anderen Pfad zu wählen, ihren eigenen Pfad zu wählen. Und idealerweise auch mehr Menschen, die dann andere Leute mitnehmen. Und das kann jeder Mensch kann das machen. Ja, man braucht den Willen dafür. Und wenn wir in unserem Programm reden wir davon, dass wir Willen schaffen. Ja, es braucht einen Willen dafür. Das heißt, wenn es andere von mir geben sollte, würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen den Willen haben, Sachen den einen anderen, ihren eigenen Pfad zu gehen, dass das System von heute zu so viel oder so weit wie möglich, weil leider ist es nicht immer sehr einfach, aber so weit wie möglich das System irgendwie zu verlassen, den Rücken zu kehren und eine andere Angehensweise zu verfolgen, die durch mehr Fürsorge geprägt ist, durch mehr Liebe, durch mehr Geduld und der Reziprozität geprägt ist und andere Leute mit auf diese Reise mitnimmt.
Und was ich dahinter höre, ist ein tiefes Vertrauen, dass wenn Menschen das tun, sie etwas finden, was uns allen sehr ähnlich ist, ne? Diese Gewissheit, dass Liebe und Harmonie die relevanten Treiber sind für das Eingebettetsein in das Leben. Und wenn wir uns trauen, mehr konkrete Beispiele davon zu leben, so wie ihr das tut, dann gehen wir alle gemeinsam wahrscheinlicher Richtung Weltaufgang. André, ich wünsche dir, ich bin dir total dankbar für die Zeit, die wir heute hier zwischen Kontinenten hatten. Du in Afrika und ich in den Amerikas. Bin sehr, sehr dankbar für eure Arbeit, die ihr leistet für uns alle. Und ich empfinde das genau so. Also ihr leistet Arbeit für uns alle, die, damit
Super.
wir in eine gute Welt kommen können. Und ich wünsche euch jede Energie und Unterstützung dabei, diesen Pfad weiterzugehen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Thomas. Es war super, hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Arbeit, die du leistest. Wir inspirieren uns gegenseitig hoffentlich und hoffentlich viele
Auf
von
jeden
deinen
Fall.
Zuhörern auch. Es war wirklich sehr toll dabei zu sein. Du hast mir auch viele Anregungen gegeben, die ich mitnehme. Und bedanke mich auch dafür.
Weltaufgang.